Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Eine gute Frage. Wie tief kann ein Mensch fallen? Ich weiß nicht, wie tief ihr schon in eurem Leben gefallen seid. Wie viel erträgt ein Mensch? Und der große Prophet Elia musste sehr viel ertragen. Er musste erleben, wie seine Welt zerfällt. Wie die Brücken einstürzen. Und deshalb wollte er aufgeben und sterben. So tief war er gefallen. Wir sehen aber auch, wie er aus dieser Tiefe herausgekommen ist heute. Und wir sind ja in einer Reihe von Elia. Und wer die ersten beiden Predigten nachhören will, der kann das auf unserer Webseite tun oder kann das Lesexemplar downloaden und das dann lesen, wer da vielleicht sich mit den Propheten noch mehr beschäftigen will und das vorher verpasst hat. Nun, Elia, also die Baalspriester tanzten um ihren Altar. Haben wir letztes Mal gesehen, sie ritzten sich mit Messern die Haut auf und sie schrien stundenlang blutüberströmt zu ihrem Gott Baal. Sie führten sich wie irrsinnige auf. Aber alles blieb still, kein Echo kam, keine Antwort, kein Feuer. Feuer sollte ja kommen, aber es kam kein Feuer. Sie konnten schreien, solange sie wollten. Und als Elia an der Reihe war, Gott ein Opfer darzubringen, ließ er den Altar mit Wasser überfluten. Das war alles pflotschnass. Und er bat Gott, das Opfer in Brand zu setzen. Kein Tanz um das Opfer, kein Schreien. Er hat einfach schlicht gebetet und plötzlich fiel das Feuer vom Himmel. Etwas, was wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. Wie ein Feuerball runter auf diese Opferstätte. Es muss eine unvorstellbare Hitzewelle über die Juden und über die 450 Baalspriester, die dort standen, eine unglaubliche Hitzewelle über die gezogen sein. Das wird echt wirklich heiß. Und nun beeindruckt von diesem Machterweis Gottes waren diese Riten endlich bereit, Jahwe, ihren Gott, als einzigen Gott anzuerkennen. Zu bekennen. Und sie fielen auf ihr Angesicht. Natürlich, wenn da Feuer vom Himmel fällt und diese Hitzewelle über sie hinweggeht, da fielen die auf ihr Angesicht und riefen, Jahwe allein ist Gott, Jahwe allein ist Gott, Jahwe allein ist Gott. Ob dieses Bekenntnis im Leben der Israeliten Wirkung zeigte, kann man sehr bezweifeln. Jedenfalls ließ sich Ahab, der König, von den Ereignissen auf dem Karmel nicht beeindrucken. Selbst die Tatsache, dass es dann endlich nach 3,5 Jahren aufgrund des Gebetes des Elia endlich wieder einmal regnete, bewog ihn nicht dazu, sich vor dem Gott Israels zu beugen. Und zurück im Palast berichtete er seiner Frau Isebel, die Propheten Jahwes verfolgte und ermorden ließ und die Baalspriester finanzierte, was geschah. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Nun statt zu kapitulieren, dass Isebel endlich hätte zugeben können, jawohl, der Gott Israels ist mächtiger als Baal, entbrannte in ihr eine unglaubliche Wut gegenüber Elia. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Schlicht und ergreifend eine Morddrohung. Wenn Isebel eine solche Drohung aussprach, war sie auch entschlossen, entsprechend zu handeln. Wie wird wohl Elia auf diese Drohung reagieren? Eben hatte er einen großen Sieg errungen, Gott bestätigte ihn als vollmächtigen Propheten, der sich leidenschaftlich für die Sache Gottes einsetzte. Elia erlebte oft in seinem Leben, wie Gott ihm aus schwierigen Situationen herausgeholfen hatte. Hätte Elia diese Drohung nicht mit einer gewissen Gelassenheit entgegennehmen können? Tja, was hat mir schon diese Isabel zu sagen, diese Baalspriesterin praktisch, die den ganzen Baalskult aufrechterhalten hat? Er könnte sich darauf verlassen, Gott wird schon schauen. Und das würden wir von einem solchen Gottesmann eigentlich erwarten. Dass er da mit einer gewissen Gelassenheit, hat schon so viele Erfahrungen gemacht, hat Gott schon so viel erlebt, dass er da gelassen reagiert. So stellen wir uns die Glaubenshelden vor, oder? Die immer genau wissen, was sie tun, immer voll, 100% sich auf Gott verlassen. Sich von nichts einschüchtern lassen. Doch Elia reagierte komplett anders, als wir es erwarten würden. Elia packte die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Elia rannte um sein Leben. Er hatte furchtbare Angst. Er, auf dessen Bitten Gott Feuer vom Himmel fallen ließ, rannte jetzt um sein Leben. Ich glaube nicht, dass er sich vor dem Sterben fürchtete. Vielmehr gehe ich davon aus, dass Elia nicht der Willkür Isabels ausgeliefert sein wollte. Sie hätte ihren Spott mit ihm getrieben. Fluchtartig verließ Elia das Gebiet Israels und flüchtete hier in das Südreich nach Beersheba. In Beersheba ließ er seinen Diener zurück und wanderte einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein und vielleicht etwa die Gegend oder hier, das weiß man ja nicht genau, und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und wisst ihr, was er jetzt am liebsten wollte? Er wollte sterben. Er wünschte den Tod herbei. Unfassbar, wie ein vorbildlicher, gottesfürchtiger Mann in ein so tiefes, finsteres Loch fallen kann. Heute würden wir seinen Zustand als Erschöpfungsdepression diagnostizieren. Aber egal, welchen Namen man seinem Zustand gibt, es ist grauenhaft. Grauenhaft, wenn ein Mensch, der mit so viel Leidenschaft Gott diente, nur noch sterben will. Er konnte offensichtlich den Druck nicht mehr aushalten. Doch er klagte deswegen Gott nicht an. Er hätte ihm ja vorwerfen können, warum hast du mich bis an den Rand meiner Kräfte solchen Situationen ausgesetzt? Warum hast du es zugelassen, dass Isabel mir eine Morddrohung macht und das so Angst in mir auslöst? Er hätte genügend Gründe gehabt, um mit Gott einen Kampf zu kämpfen. Doch wir hören von Elia keinen Vorwurf gegenüber Gott. Seine Beziehung zu Gott schien immer noch völlig intakt zu sein, trotz seiner schwierigen und beelendenden Verfassung. Er wollte auch übrigens keinen Selbstmord machen, aber er wollte, dass ihn Gott sterben lässt. Und so sagt er Gott, lass mich sterben. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia war am Boden zerstört. Sein spektakulärer Dienst auf dem Karmel führte offensichtlich nicht zu der gewünschten fundamentalen Veränderung im Volk Israel. Wie eh und je führte Isabel das Zepter und kämpfte immer noch dafür, dass alle, die Jahwe dienen wollten, ermordet werden. Es war zwar eine eindrückliche Demonstration der Macht Gottes auf dem Karmel, aber sie bewirkte nichts. Sein Gemütszustand war so finster, dass er gar nicht mehr zur Kenntnis nahm, dass Obadja ihm gesagt hatte, dass er 100 Propheten in 2 Höhlen versteckt hat und sie versorgt, die sich nicht vor Baal beugten, die immer noch den Gott Israels verehrten. Und vielleicht ging auch Elia davon aus, dass Isabel diese Propheten töten wird, wenn sie sie nicht schon getötet hatte. Das wissen wir nicht. Elia dachte jedenfalls, er sei noch der einzige Prophet Jahwes, der lebt. Und was wollte er als Einzelner ausrichten? Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er wollte nur noch sterben, sein Leben hatte keine Perspektive mehr. Es schien alles hoffnungs- und sinnlos. Elias Gedanken drehten sich im Kreis, nonstop. Ich glaube, das kennen wir auch, wenn einfach Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und sie ziehen uns immer tiefer hin und immer dieselben Gedanken. Unser Verstand sagt schon, das ist ein Blödsinn, aber es dreht und dreht und dreht und dreht. Sie kreisen und kreisen. Und seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Wie würden wir über Elia denken, wenn wir nicht wüssten, dass er der größte und vollmächtigste Prophet Israels war? Wie würden wir über ihn denken? Wie würden wir Menschen begegnen, die solche Zeiten durchmachen? Würden wir verständnisvoll und mitleidend auf Elia schauen? Sagen, ein armer Kerl, so aufgeopfert für die Sache Gottes. Und jetzt will er nur noch sterben. Oder würden wir Elia nicht eher mit Vorwürfen und Zurechtweisungen überhäufen? Wie kannst du nach all dem, was du mit Gott erlebt hast, dich so gehen lassen? Wieso vertraust du jetzt Gott nicht mehr, der dir so aus vielen schwierigen Situationen herausgeholfen hatte? Warum bist du überhaupt geflohen? Das war schon falsch. Wärst du geblieben, Gott hätte bestimmt eine Lösung für dich gehabt. Und hätte dich wohl aus den Händen Isabels retten können. Und dann würden wir vielleicht zum vernichtenden Schlag ausholen. Du hast dich durch dein Verhalten schwer versündigt. Bitte Gott um Vergebung, wenn du noch ein Minimum Respekt vor Gott hast. Und danach wird es dir besser gehen. Hiob lässt grüßen. Das sagten ihm nämlich die Freunde. Immer ritten sie auf diesem Punkt herum. Hiob, du hast dich versündigt, deshalb geht es dir so schlecht, du Buße, und es geht dir besser. Bin ich froh, dass Gott mehr aushält als manche fromme Leute. Elia hat sich nämlich nicht versündigt. Eine Sünde hätte er in Ordnung bringen können. Aber was hätte Elia bekennen sollen? Sag mir doch das bitte. Was hätte er bekennen sollen? Es ist tragisch, wenn Christen andere Christen, denen es schlecht geht, sie gleich beschuldigen und ihnen heimlich oder offen zu verstehen geben, dass ihre Situation mit einer Sünde in Zusammenhang steht. Ja, sicher, es könnte eine Sünde sein. Das ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Ich habe da nichts dagegen. Aber es gibt im Leben noch andere Dinge, die Menschen in ein tiefes Loch hineinziehen, das überhaupt nichts mit Sünde zu tun hat. Das Leben ist eben komplex und nicht nur schwarz-weiß. Gesündigt, nicht gesündigt. Da gibt es noch viele, viele Zwischenräume, die einen Christen in tiefe persönliche Not bringen. Und manchmal gerade dann, wenn sie sich für das Reich Gottes investieren. Elia war einfach erschöpft und hoffnungslos. Obwohl er viel leistete, hatte er den Eindruck, versagt zu haben. Und statt, dass wir Christen, die in ein tiefes Loch fallen, sofort unter den Verdacht nehmen und vielleicht sogar noch unter Beschuss, sie sollten ihre Sünden bekennen, sollten wir uns an Gott ein Beispiel nehmen wenn es klar ist, dass keine Sünde da ist. Und deshalb, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtreihe über die Sünde, deshalb ist es mir so wichtig, immer wieder zu sagen, dass Sünde primär eine Tat ist, eine Handlung. Und wenn keine Handlung da ist, nicht wenn da nicht eine Sünde wirklich beschrieben werden, erzählt werden kann, dann gibt es eben andere Dinge im Leben, die unser Leben schwer machen können. Dann sollten wir nie vergessen, was Gott über sich selber sagt. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber, das große Aber, ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Das wäre auch was, Menschen, die in einem tiefen Loch sitzen, ihnen das zuzusprechen. Du bist in einem tiefen Loch. Aber Gott ist da, wo die zerschlagenen Herzen sind, der heilige Gott. Nun, Elia schlief in der Steppe unter dem Ginsterstrauch ein und da weckte ihn plötzlich ein Engel und sagte, steh auf und iss. Und oberhalb seines Kopfes fand Elia ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin und schlief. Nach einer gewissen Zeit weckte der Engel Elia und forderte ihn erneut auf zu essen mit der Begründung, du hast einen weiten Weg vor dir. Und so machte sich Elia auf den Weg. Elia war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb kam. Und Gott führte Elia zum Berg Horeb im Sinai. Sinai, vielleicht klingelt schon bei einem. Je nach Route, die er wählte, waren das zwischen 300 bis 500 Kilometer. Warum er für diese Strecke so viel Zeit benötigte, wissen wir nicht. Vielleicht hat er viele Pausen gemacht oder noch zusätzliche Runden gedreht, weiß auch nicht. Vielleicht hat er gedreht wie die Gedanken in dieser Wüste. Wie auch immer, er hat diesen Berg erreicht, ist beim Horeb angekommen. Und der Berg Horeb im Sinai war in der Geschichte oder ist in der Geschichte Israels ein ganz wichtiger Ort. Dort erhielt das Volk Israel die 10 Gebote von Gott, diese Steintafeln und weitere Anweisungen. Damals redete Gott mit dem Volk Israel an diesem Berg Horeb, sodass die Israeliten seine Stimme hören konnten. Mose berichtete später den Juden und sagte, Jahwe sprach zu euch aus dem Feuer heraus, ihr konntet seine Stimme hören, aber sehen konntet ihr ihn nicht. Da war nur die Stimme. Sie haben also wirklich die Stimme Gottes gehört. Das Volk Israel hat die 10 Gebote praktisch verbal zuerst bekommen, erst nachher auf Steintafeln. Aber das war für sie so erschütternd, die Stimme Gottes zu hören. Sie erschraken dermaßen, dass sie Mose sagten, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen, sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören. Und darauf erklärte Mose ihnen, weshalb Gott mit ihnen gesprochen hatte. Sie sollten nämlich eine Vorstellung der Heiligkeit und Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes bekommen. Und das sollte ihnen helfen, damit sie Gott stets mit dem nötigen Respekt begegnen würden und sich nicht versündigen. Mose sagte, Gott will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Gott wollte einen Eindruck vermitteln, dass sie sehen, ja, Gott ist heilig, es lohnt sich, dass wir auf diesen Gott uns ausrichten. Und an diesen Ort kehrte Elia nun zurück, an dem Ort, an dem das Volk Israel mit Gott einen Vertrag abgeschlossen hatte. An den Ort, an dem sie Gott versprachen, keine anderen Götter zu verehren, sondern nur ihn allein. Und genau dieses Versprechen hat Israel unzählige Male gebrochen, gleich nachher natürlich, nachdem sie es versprochen hatten, haben sie schon mal das goldige Kalb konstruiert. Sie betrieben einen ausgedehnten Götzenkult und vernachlässigten und verachteten ihren Gott. Nun, Elia legte sich in eine der vielen Höhlen, die dort am Berg sind. Und Gott kommt zu ihm und fragt ihn, Elia, was willst du hier? Was machst du da? Das ist interessant, oder? Und Elia antwortet, und jetzt sehen wir, welche Gedanken in seinem Kopf kreisen. Jahwe, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Das war das Karussell, in dem er drehte. Sie taten genau das Gegenteil von dem, was sie an diesem Berg vor Jahrhunderten Gott versprochen hatten, als er sie aus Ägypten ins Land Kanaan führte. Wir sehen, dass selbst während den letzten 40 Tagen Elias Gedanken sich immer um dieselbe Enttäuschung drehte. Und nun forderte Gott Elia auf, die Höhle zu verlassen. Die Vermutung liegt nahe, dass Elia am selben Ort stand, wo damals Mose stand, als Gott sich ihm offenbarte. Und da kam ein Sturm, und der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber Jahwe war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber Jahwe, er war nicht im Erdbeben. Und als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Elia steht immer noch da, aber Jahwe war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Und jetzt realisiert Elia, dass ihm Gott in besonderer Weise nahe gekommen war. Elia verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Nochmals. Er fragt ihn zum zweiten Mal: Was willst du hier? Und allen Wundern zum Trotz, der Versorgung mit dem Fladenbrot, mit dem Wasser, die ganzen Zeichen, die er jetzt gesehen hat, Feuer, Erdbeben und Sturm, alle Wunder, alle besonderen Erscheinungen, die er hatte. Trotzdem drehte sich in Elia immer noch dieselben Gedanken. Und er wiederholte sich. Er sagt Gott genau dasselbe auf das Wort: Jahwe, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Elia war offensichtlich der Überzeugung, dass der Untergang des Glaubens an den Schöpfer praktisch vollzogen sei. Mit ihm würde der letzte Mensch sterben, der dem Schöpfer noch Ehre erweist. Doch Gott sah das ganz anders. Er gab Elia zwei neue Aufträge. Er zeigte ihm damit, dass das Ende noch nicht gekommen ist, und Gott sicherte Elia zu, dass es noch viele Menschen gibt, die ihm Ehre erweisen werden. Ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die sich nicht vor Baal niederknieten und sein Bild nicht geküsst haben. Das war für Elia, davon gehe ich aus, eine große Ermutigung. Und plötzlich konnte er seinem Dienst wieder einen Sinn und eine Notwendigkeit abgewinnen und erkennen. Ich bin fasziniert davon, wie Gott sich Elia angenommen hat. Gott machte Elia nie einen einzigen Vorwurf. Er beschuldigt ihn nie. Er fragt ihn nur, Elia, was machst du da? Elia, sag, was machst du da? Aber nie beschuldigt er ihn. Im Gegenteil, Gott begleitet Elia in seinen dunkelsten Stunden. Wir können uns mit unserem Leben auch in solche Situationen kommen. Vermutlich werden nicht alle so heftig geschüttelt wie Elia. Doch können wir ganz schön tief fallen bis dahin, wo wir selbst merken, wir haben Todessehnsüchte und bitten vor Gott, dann lass mich doch jetzt gehen. Wir können so tief fallen. In so tiefes Loch. Und Gott kann das abwenden. Wir können so tief fallen, dass man Angst haben könnte, dass wir uns von Gott abwenden. Doch wer mit Gott in Verbindung bleibt, der wird und nicht gegen ihn kämpft, der wird früher oder später aus diesem Loch herauskommen. Auch Paulus griff dieses Thema auf und er war der Meinung, dass Gott seine Kinder nie überfordern wird. Er schreibt den Korinthern, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Er wird das tun, wie es bei Elia getan hat. Manchmal möchte Gott wissen, ob wir wirklich mit ihm unterwegs sein wollen oder ob wir nur so lange Christen sind und flotte, fromme Sprüche von uns geben, solange alles super läuft. Gott möchte wissen, ob wir ihm auch dann treu bleiben und mit ihm in Verbindung bleiben, wenn es schwierig wird. Unter Druck wird sich zeigen, was in uns drin ist. Eins ist aber wichtig zu wissen, Gott wird uns nie überfordern. Er wird keine Situation zulassen, der wir nicht gewachsen sind. Und gerne betonen Christen, dass sie schwach sein und eigentlich nicht in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also, wie frustrierend ist denn das? Wie attraktiv ist denn ein Leben zu führen, wo ich von Anfang an weiß, dass ich das eigentlich gar nicht führen kann? Aber ich garantiere euch, es gibt viele unter uns Christen, die glauben das zutiefst. Es ist eine tiefe Überzeugung in ihnen drin. Wenn wir so über das Christsein denken, dann werden wir viel zu früh aufgeben. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Wenn ich 100 Kilometer laufen sollte und ich weiß von Anfang an, sagen wir alle, das schaffst du nie, dann garantiere ich euch, ich höre nach dem ersten Kilometer auf, vielleicht schon nach 500 Meter. Weil wenn ich es eh nicht schaffe, weshalb soll ich noch 50 Kilometer laufen? Bringt ja gar nichts. Ich müsste ja 100. Aber wenn ich weiß, ich werde das schaffen, dann kann ich mich durchbeißen und kann den Lauf zu Ende führen. So finde ich, haben wir in unserem Glauben geheime Überzeugungen, die eigentlich sehr kontraproduktiv sind und den christlichen Glauben völlig unattraktiv machen. Wie attraktiv ist denn das, wenn ich was glauben soll und ich schaff's nicht? Wenn ich ein Leben führen kann, das ich nicht führen kann. Oder? Dann kann man immer sagen, Entschuldigung, ich bin Christ. Christen sind halt so. Die schaffen nie das, was sie sagen. Die machen immer was anderes. Was ist denn das für ein Christsein? Statt ständig davon auszugehen, dass wir es nicht schaffen und zu schwach sind für ein Leben sind, das Gott gefällt, sollten wir uns viel mehr anspornen lassen. Du schaffst das. Gott hat dir alles geschenkt, damit du es schaffen kannst. Da gibt es genügend Verse. Gib nicht auf, kämpfe den Kampf des Glaubens. Es lohnt sich, du wirst gewinnen. Und du hast sogar die Kraft, jeder Sünde zu widerstehen, jeder. Wir haben zwar viele Ausreden, warum wir es nicht schaffen, aber wir haben das Potenzial, jeder Sünde zu widerstehen. Wir können so ein Leben führen, ich sage nicht, dass wir nie sündigen, aber wir haben das Potenzial und wir haben auch das Potenzial, wenn wir gesündigt haben, das wieder in Ordnung zu bringen. aber es lohnt sich. Elia war am Boden zerstört, er wollte aufgeben und sterben. Es ist berührend, dass ein begabter und vollmächtiger Diener Gottes so tief fallen kann. So tief. Und es ist noch berührender zu beobachten, wie Gott auf Elia zuging. Wie er verständnisvoll auf ihn einging. Ihn nicht verurteilte, sondern fragte: Elia, was ist los? Elia, was beschäftigt dich? Es ist unglaublich, wie Gott liebevoll diesem Propheten begegnet. Elia ließ sich gehen, seine Gedanken drehten sich im Kreis und selbst in dieser Not blieb er mit Gott in Verbindung. Er sprach mit ihm, er öffnete ihm sein Herz, aber die Gedanken kreisen trotzdem. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich Gott noch heute um seine Kinder kümmert und sie nicht fallen lässt, wenn es ihnen nicht gut geht. Über Jesus lesen wir im Hebräerbrief: Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste Jesus in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kam er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott, kann er vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wir haben einen Gott, der uns helfen kann. Der selber vieles durchlitten hat, der die Tiefen kennt. Jesus war ganz tief, Gethsemane. Wir können von Elia etwas ganz Wichtiges lernen. Denn Elia blieb selbst in seinen finstersten Gedanken mit Gott in Verbindung. Er hat nicht begonnen, gegen Gott zu kämpfen, sondern er blieb mit ihm in Verbindung. Manfred Siebald fragt in seinem Lied: Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Und im Chorus gibt er uns eine Antwort, die hervorragend zu dem passt, was Elia erlebte und was auch wir mit Gott erleben können. Nie tiefer als in Gottes Hand. Nie länger als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Das wollen wir jetzt miteinander singen und stehen auf dazu. Und singt das als wie eine Ermutigung. So einen Gott hast du. Es kann sein, dass die Brücken zusammenbrechen. Es kann dir Schreckliches geschehen, dass dein Leben richtig durcheinander bringt, dass du gar nicht im Griff hast. Deine Gedanken können drehen im Kreis. Aber Gott ist dir nah. Gott ist dir nah. Bleib mit ihm in Verbindung. Und er wird dich einmal fragen: Was hast du? Was beschäftigt dich? Und er wird dich aufrichten. Stehen wir auf und singen das als eine Ermutigung, als eine Zusage, die wir mitnehmen. Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe.